Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was so dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich gern auf deinem Weg. Sven.
Yvonne.
Ja, heute haben wir ein richtig spannendes Thema und vor allen Dingen einen Gast. Zum Thema
Resilienzfaktoren für Männer?
Ja, genau.
Männer in Krise. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die Folge so heißt.
Ja, Resilienzfaktoren für Männer. Warum? Weil wir festgestellt haben in unseren Beratungen, also ich auf meiner Seite als Anwältin, dass gerade wenn Männer mit Trennung konfrontiert werden, ganz viele zahlreiche, auch emotionale Themen da sind, die sie häufig gar nicht richtig bewältigen können und da unterschiedliche Bewältigungsstrategien auch fehlen, also Resilienzfaktoren auch. Und wenn ich dann manchmal das Gespräch anfange zu führen, merke ich, dass da Männer doch ganz anders aufgestellt sind als Frauen. Und im Vorgespräch hatten wir beide, als wir uns überlegt haben, ob wir dieses Thema machen wollen, auch gesagt, das finden wir wichtig, auch noch jemand anderes dabei zu haben, einen Gast dabei zu haben, der da auch noch ein bisschen was zu sagen hat.
Genau, und so sind wir auf Stefan gekommen. Stefan, herzlich willkommen.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wer bist du? Was machst du?
Ja, das ist täglich eine gute Frage, finde ich, immer wieder. Ich stell mich vielleicht kurz einmal vor. Ich bin Stefan, ich bin 48 Jahre alt. Ich bin wie 50% der Podcastmacher hier Volljurist, habe einen Master in Transformationsstudien, öffentlicher Theologie und soziale Arbeit. Das ist nochmal ein Studiengang, der sich primär mit der Analyse und Gestaltung von Veränderungsprozessen beschäftigt. Bin Sozialtherapeut, zertifizierter systemischer Coach und den Rest lasse ich jetzt weg, weil sonst wird es echt langweilig. Und ich glaube, für heute viel relevanter ist aber, dass ich ein paar Jahre meines Lebens in Männerarbeit und auch Männergruppen mich bewegt habe. Und vielleicht auch, dass ich ein paar Jahre meines Lebens in einer Krisenintervention gearbeitet habe. Und das insgesamt ein Thema ist, das ich auch wirklich spannend finde. Und ob ich jetzt hier für Männer sprechen kann oder für Männerthemen, so fühle ich mich nicht. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, ja auch schon ein Anfang, sich diesem Thema zu nähern, weil es am Ende einerseits immer so ein Klischee-Ding ist und wie sind Männer und wie sind sie nicht oder was brauchen sie oder was haben sie nicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es eben auch super individuell, wie immer, wenn wir über Menschen sprechen und über Frauen, Männer, Menschen allgemein. Ja.
Und vielleicht müssen wir das gar nicht definieren, was Mann ist und was männlich ist und was nicht männlich ist. Und unser Fokus ist ja, den Hörern in diesem Fall tatsächlich mitzugeben, wie kommen sie besser durch wilde Zeiten, was kann man machen, damit man besser durchkommt, welche Möglichkeiten gibt es, worüber kann man nochmal nachdenken. Ja. Und ja, du hast da viele Erfahrungen gesammelt, hast du gerade schon gesagt, und hast da viele Männer auch einfach erlebt und begleitet in den Jahren. So, und da bist du ganz sicher jemand, der uns gute Tipps mitgeben kann für unsere Hörer, wie man da sich noch besser aufstellen kann in der Situation.
Das werden am Ende die Hörer beurteilen und Hörerinnen vielleicht auch.
Ja, so meine Erfahrung ist, deshalb heißt unser Podcast ja Trennungstalk, und wir begleiten Menschen, die Trennungsabsichten haben, aber ja auch sich gerade im Trennungsprozess befinden und vielleicht ja auch getrennt werden von dem anderen oder der anderen Partnerin. Unser Eindruck gerade mein Eindruck, in der anwaltlichen Beratung ist es häufig, wenn ich auf die emotionale Seite gucken darf, dass Männer, die sich noch nicht mit der Frage von Trennung, Scheidung befasst haben und dann in diese Krise schlittern, so würde ich das jetzt einfach mal so sagen, damit ganz häufig emotional überfordert sind. Vielfach haben sie gar keine Worte dafür und häufig kommt auch die Frage der gekränkten Männlichkeit dabei zur Sprache, auch bei mir im Büro. Also so, da fließen Tränen, das ist jetzt nicht so, dass es unüblich ist, dass Männer bei mir weinen, das kenne ich also.
Die können sowas?
Ja, die können sowas. Verrückt. Bei mir weinen sie fast verrückt alle. Also, das finde ich ganz interessant, also je nachdem, wie der Trennungsprozess ist, aber es ist jetzt nichts Unübliches, sondern ich glaube, hier wird der Rahmen und der Raum geboten dafür, wenn man das hier nicht darf, wo denn dann? Und dann aber zu sehen, dass ganz häufig, gerade wenn schon ein neuer Partner auf Seiten der getrennt lebenden Partnerin oder sich trennenden Partnerin vorhanden ist, ist auch ganz häufig die Frage der gekränkten Männlichkeit. Und dann wird ganz viel, alles gleich hinterfragt. Also das kann ich ja nicht beantworten, weil ich nur die Juristin bin. Ich bin nur die Frau für die Fachfragen. Gleichwohl begleiten diese emotionalen Themen natürlich meine Arbeit und sind auch Teil der Arbeit, weil sie dann hier im Raum sind. Und wir beide, Sven, haben gesehen, dass Sachthemen nur dann bearbeitet werden können, wenn die Emotionen einmal Raum bekommen haben. Und deshalb darf ich mir das hier mit anschauen. Und ja, deshalb fand ich wichtig, dass wir uns dieses Thema hier angucken. Und dieses Thema Männlichkeit, vielleicht mögen wir dazu was sagen. Ihr beiden Männer, aus Frauensicht ist das ganz schwierig, dazu was zu sagen, habe ich festgestellt. Wenn ich anfange, mich mit Männern zu unterhalten, wir beide, Stefan, kennen uns schon ewige Zeiten, schon aus Zeiten von Studium und Referendariat und haben unsere Lebenswege begleitet und haben auch schon viel über dieses Thema geredet. Und ich habe festgestellt, dass Frau eine völlig andere Perspektive darauf hat als Mann und fand das immer wieder interessant, wie Mann denken kann. So denkt Frau gar nicht. Und ich unterhalte mich ja auch mit anderen Frauen und stelle fest, nein, sie denken auch so wie ich und nicht so wie die anderen Männer, wenn man sich anfängt, mit ihnen zu unterhalten. Und finde das wertvoll, diesen Austausch zu haben und den Männern mal die Tür zu öffnen, die sich vielleicht noch nicht trauen, so zu denken.
Ich habe auch gerade gemerkt, also das Interesse ist, glaube ich, wechselseitig. Vielleicht auch, wenn es gut läuft, wechselseitig. Ich habe gerade gleich gemerkt, als du erzählt hast, dass ich denke auch, das ist interessant. Und da hätte ich gleich ein paar Fragen. Also erlebst du Männer in diesen Trennungssituationen immer so? Oder macht es zum Beispiel einen Unterschied, hat der Mann sich getrennt oder trennt sich die Frau oder so? Was macht das mit Männern? Ja, wie erlebst du das? Und ja, insgesamt ein komplexes Thema.
Mhm, so. Genau, und das ist tatsächlich so. Also so, wenn Mann sich trennt, ist es eine komplett andere emotionale Lage, dann ist er stärker, da bringt er Stärke mit, dann steht die Emotion gar nicht so im Vordergrund. Wenn Frau sich trennt, ist ganz häufig auch gekränkte Männlichkeit mit dabei. Und ich sag's mal ganz klar, Frau trennt sich manchmal auch, weil sie sich einer Frau zuwendet. Das ist ja in der heutigen Zeit gar nichts Unübliches, dass Frau sich Frau zuwendet. Und das wirft richtige Fragen beim Mann auf. Also so die Scheidungen, die ich hatte, wo Frau sich einer Partnerin zugewandt hat, und das sind auch zahlreiche, stand diese gekränkte Männlichkeit hier bei mir immer im Raum. Und zwar richtig als Thema und auch so, dass sie hinterher auch ein therapeutischer Faktor mit geworden ist. Weil das wirklich kränkende Themen waren auf Seiten des Mannes, mit denen er erstmal einen Umgang finden musste.
Das war dann das Thema, nicht als Mann genügt zu haben, sodass Frau deshalb zur Frau wechselt?
Ja. Okay. Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass das an gerade der Stelle
wenn,
auch...
Entschuldigung, gerade wenn auch Kinder da waren. Also so die meisten Ehen hatten auch Kinder und gleichwohl hat sich Frau dann einer neuen Partnerin zugewandt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine wirklich große Schwierigkeit. So scheint es zu sein, ich kann es nicht beurteilen, aber da sind viele Emotionen im Raum von gekränkter Männlichkeit, nicht genügend Mann gewesen zu sein. Ich weiß es nicht, was damit im Raum steht. Das kann ich nicht beurteilen, weil da bin ich nur Frau.
Ja. Da habe ich gerade angefangen zu überlegen. Ich glaube, Machtlosigkeit ist was Männer oft nicht gut aushalten können. Und das wäre ja so ein klassisches Thema. Ja, also wenn ich die Erfahrung mache als Mann, meine Ehefrau, Partnerin, Mutter meiner Kinder, möchte jetzt zum Beispiel mit einer Frau zusammenleben. Das ist ja was, das ist schwierig gegen anzugehen sozusagen, weil es sein kann, dass es einfach ein Feld betrifft, in dem habe ich nichts zu bieten, ganz platt. Und ich glaube, ein Teil, den viele Männer kennen oder die meisten, ist ja, dass wir uns häufig auch über, was leiste ich, was kriege ich hin, wie gestalte ich, definieren. Und dann auszuhalten, ja, es kann einen Lebensbereich geben, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja, da kann ich mich nicht mal anstrengen, möglicherweise, sozusagen. Da bin ich einfach machtlos. Das ist, glaube ich, etwas, das für Männer immer wieder echt schwierig auszuhalten ist.
Und sind es dann auch die Emotionen, die, ich sag mal, vielleicht gar nicht ausgesprochen werden können? Also so, ich merke hier immer so eine gewisse Sprachlosigkeit von Männern, die gar nicht Emotionen benennen können, die dann eher in die Wut oder in die Aggression gehen oder in die Trauer, Depression, in die andere Richtung. Aber so ein Mittelfeld, und was steht da eigentlich für Gefühle, wie benenne ich Gefühle, da wird schon schwierig. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Also so, was macht man in Männergruppen? Also wir beide haben da schon mal drüber gesprochen. Was tut man da, damit man sich besser fühlt? Fragezeichen.
Da werde ich auch gleich sprachlos. Also so,
gibt das Stärke? Was vermitteln einem diese Gruppen, damit die einen vielleicht auch durch Krise tragen? Sind die dazu geeignet? Was trägt den Mann durch die Krisen? So nach eurer Erfahrung, nach deiner Erfahrung, Stefan.
Wie bei all diesen Themen, glaube ich, gibt es darauf keine eine richtige Antwort. Dafür sind die Angebote und die Gruppen, die es da gibt, viel zu unterschiedlich, viel zu komplex. Ein Aspekt ist nach meiner Erfahrung auf jeden Fall, dass Männer häufig ein Thema damit haben, jedenfalls heutzutage, in schwierigen Situationen sich Hilfe bei einer Frau zu suchen. Ja? Also seelisch oder auch sexuell. Ich glaube, Männer agieren da ganz viel aus, ja, ganz viel auch vielleicht nicht fühlen müssen. Und wir sind das, glaube, das kann man so sagen, auch gar nicht mehr so gewohnt, halt in klassischen, männlichen, positiven Gruppen zu finden. Ja. Und damit meine ich eben nicht irgendwie eine Horde besoffener Fußballfans und das sind meine Kumpels und jetzt habe ich eine schwierige Zeit und eine Trennung und kein Thema, ich sehe die ja Samstag und dann trinken wir zusammen und grölen Lieder. Das wird vielleicht ein Stück weit helfen, aber nicht an den Stellen, über die wir gerade reden.
Ich erinnere mich daran, dass wir in einem Gespräch mal drüber gesprochen haben, was denn Freundschaften ausmacht. Und da hatten wir auch genau dieses Thema, also dieses sich Samstagabend im Stadion oder beim Fußball oder in der Kneipe zu treffen und Bier und Korn reinzujagen. Das hat vielleicht auch seine Daseinsberechtigung an der Stelle. Nur ist das eine tragfähige Beziehung? Also ist man in der Lage, da sich auszutauschen und da einen Mehrwert aus Gesprächen zu generieren? Ja. Da kann man sicherlich ein Fragezeichen dran machen in diesen Situationen.
Ja. Genau. Ja, das ist so dieses John Wayne-Modell. Also der Mann, der irgendwie, wenn ein anstrengender Tag war oder eine schwierige Zeit, dann setzt er sich in den Saloon, trinkt einen Whisky, hat einen Hut auf und eine Knarre am Holster. So, und wenn es irgendein Problem gibt, dann wird es erschossen. Das könnte sogar in bestimmten Zeiten irgendwann mal funktioniert haben, begrenzt. Ja, in der heutigen Zeit ist das, wie wir, glaube ich, alle wissen, nur ein begrenzt taugliches Modell. Und da mehr über sich selbst zu lernen, auch als Mann, ist schon sinnvoll. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der es ganz viele alleinerziehende Mütter gibt, ganz viele abwesende Väter, auf die eine oder andere Weise abwesend. Väter, Eltern insgesamt natürlich, aber in dem Fall spreche ich von Vätern, können auch abwesend sein, weil sie immer eine Pulle Bier in der Hand haben oder weil immer der Fernseher läuft oder weil man immer ein Handy in der Hand hat und lieber irgendwo rumsurft, als präsent zu sein für Kinder, für junge Männer. Ja? Und es gibt diesen schönen Satz von vor Kraft nicht laufen können. Ja, und ich glaube, junge Männer können ganz oft vor Kraft nicht laufen. Die haben ganz viel Power, die haben ganz viel Zug nach vorne. Was die nicht haben, ist eine Richtung. Und an der Stelle ist meine Erfahrung, es ist ganz, ganz wichtig, dass es einen positiven Kontakt zu guten Männern gibt. Das wird häufig, gerade wenn Vater nicht da war, auf die eine oder andere Weise, dann gibt es kein echtes Bild von positiver, guter, leitender Männlichkeit. Und dann wird man zum Beispiel kriminell, ja, weil das eigentlich als Persiflage von Männlichkeit so wirkt, als sei das sehr männlich. Ja? Also wer die größte Knarre hat, ist wohl am männlichsten. So, das Gleiche kann man ja häufig auch auf Militär oder sowas beziehen. Da gibt es Männer, die haben zwei Kriege miterlebt, ja, und die kommen nach Hause und die haben keine Bewältigungsstrategien für das, was sie erlebt haben, wenn diese Struktur nicht mehr da ist, außer ich gehe saufen und ich schlage mich mit Leuten. Das ist zu wenig in der Gesellschaft, in der wir heute leben.
Ja. Gerade das Thema Alkohol bei Männern im Kontext mit Trennung ist hier wirklich keine Seltenheit. Also dass dann die Flucht in den Alkohol als Kompensation gesucht wird, ja, und vielleicht auch, um sich nicht spüren zu müssen, ein Stück weit. Oder? Ich weiß das nicht.
Bestimmt, bestimmt. Ja. Insgesamt, du hast es vorhin gesagt, auch was Aggression angeht, häufig Männer haben, ich glaube, das ist auch wissenschaftlich ganz gut belegt, haben einfach ein höheres Aggressionspotenzial. Das macht in einer wilden Welt oft auch Sinn. Ja. Haben mehr Kraft etc. Die Frage ist, wo lernen Männer, was tue ich damit? Mhm. Aggressionspotenzial ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja. Das ist auch eine Frage, wie setze ich das ein? Also der Polizist, der irgendwie verhindert, dass in ein Wohnhaus eingebrochen wird, der braucht das ein Stück weit ja auch. Ja, sonst wäre der nicht handlungsfähig. Du hast gerade den Blick in die
Kindheit,
ja, also zurück sozusagen, ja, angesprochen, als ja, eine Möglichkeit, mit aktueller Krise umzugehen. Meine Idee wäre tatsächlich auch eher den Blick in die Zukunft zu richten und zu gucken, was für ein Mann will ich denn mal sein? Ja, wenn ich in Krise bin, das ist menschlich, aber bestimmt auch männlich, dann komme ich mir nicht so vor wie der Mann, der ich sein will. Ja. Und ich glaube, auf einer Ebene von Motivation und zielgebend und richtungsgebend kann ganz wichtig sein, zu schauen, wer sind zum Beispiel Männer, die ich gut finde, ernsthaft gut finde, und nicht nur, weil sie wie der Stallone irgendwie die größte Knarre haben, sondern wer sind Männer, bei denen ich glaube zu sehen, die haben irgendwie ein gutes Leben. Die haben eine gute Art und Weise, souverän mit anderen Menschen umzugehen. Kraftvoll sind und vielleicht trotzdem liebevoll sein können. Wie führen die Beziehungen? Wie gehen die mit ihren Kids um? Wie sind die in ihrem Gemeinwesen verankert? Und da ernsthaft zu schauen und irgendwann vielleicht sogar so mutig zu werden, dahin zu gehen und jemanden zu fragen, ich sehe das und das in dir, und das ist vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber kannst du mir sagen, wie du das geworden bist? Was hast du gemacht oder was machst du heute, um der zu sein, zu werden und zu bleiben, der du bist? Und dann habe ich eine Richtung. Ja, und vielleicht bekomme ich da sogar Antworten, mit denen ich anfangen kann, rumzuprobieren. Das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was in diesen sogenannten Männergruppen passiert.
Wie muss man sich das vorstellen, so eine Männergruppe? Also du hast schon mehrere erlebt, haben wir gehört, oder hast an mehreren teilgenommen oder geleitet. Mhm. Was passiert da? Wie läuft sowas ab und wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist super unterschiedlich und zum Teil ähnlich wie in anderen Kontexten auch so, dass man sagt, da reden wir gar nicht drüber, mhm, ja, nach außen, weil das ist ein bestimmtes Erleben. Ja. Da können wir zwar drüber sprechen oder können wir ein Skript zu ausgeben oder so, aber das ermöglicht nicht die Erfahrung zu machen, um die es da geht. Und um wirklich diese Erfahrung zu machen, sollte ich das mal ausprobieren und vielleicht auch verschiedene Gruppen ausprobieren. Ja. Wäre tatsächlich mein Rat. Und ich glaube auch, dass die einfach sehr unterschiedlich sind.
Oder auch als Coaching?
Ja. Können, ja, ja, unbedingt, ja, auch.
Also so, ja, ne, du hattest eben angesprochen, Männergruppen, Und wenn man da Bereitschaft zu hat, vielleicht kennt man ja auch jemanden, der das schon mal mitgemacht hat, vielleicht ist ja, ja. ein erster Einstieg ja. auch einfach erstmal ein Coaching. Ja.
Unbedingt auch. Unbedingt, ja.
Ja. ja. So wie wir es, ich sag mal, als Frau auch machen und uns jemanden suchen oder ich ja. sag mal, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, so sage ich das mhm. ja immer, würde ich mhm. das auch als Therapieform vielleicht dann auch sehen. Wenn man abgleitet in Depression oder man merkt, dass die Aggression überhand nimmt und es da ausartet, dass ich hinterher Gewaltschutzverfahren habe. Das sind ja dann meine Dinge, mhm. mit denen ich zu tun habe. Mhm. Da darf man auch mal drüber nachdenken, ob vielleicht eine Therapie sinnvoll wäre oder eine therapeutische Begleitung, weil ich einen Umgang mit Aggressionen lernen kann. Ist es
unbedingt.
Das? Ja.
Naja, ich glaube, man kann das kombinieren. Und ja. in solchen mhm. Zeiten, denke ich, die du gerade beschreibst, sollte man das auch kombinieren. Mhm. Ich denke, das ist ein Zeichen von Kompetenz.
Ja. Ich will noch einen Schritt zurück machen. Ihr hattet vorhin dieses Thema Männerfreundschaften und Vorbilder mhm. von Männern. Wie sieht es denn aus mit Männerfreundschaften? Also dieses, okay, mit den Kumpels um den Block ziehen und sich einsaufen und zum Fußball gehen, ist nett, aber ist jetzt nicht so das, was einen vielleicht so richtig durch die Krise trägt. Wie sieht es denn aus mit Freundschaften? 1:1, wie pflegen Männer denn Freundschaften?
Da gucken sich die beiden Männer an und wissen gar nicht so genau, was sie sagen sollen. Vielleicht erzählt das auch was, ja, ein Stück weit. Ich glaube, zum einen, wir sind natürlich hier nicht die klassischen Männer, behaupte ich jetzt einfach mal. Also Männer, die sich irgendwo hinsetzen und über Dinge reden und so und dann noch in diesem Format, erfüllt das gängige Klischee nicht. Durchschnittlich denke ich, ist es schon so, dass Männer sich weniger über sich unterhalten, sondern Männer reden über Dinge, die sie tun. Sie tun zusammen Dinge. Ja, das ist dieses schöne Beispiel, irgendwie der Mann geht zum Fußball mit seinem besten Kumpel und kommt nach 5 Stunden wieder und die Frau fragt, und wie geht's ihm? Und der Mann guckt sie an und sagt, woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Sie sagt, naja, ihr wart gerade 5 Stunden unterwegs. Und der Mann sagt, ja, aber da waren wir beim Fußball, wir hatten eine gute Zeit. Woher soll ich wissen, wie es ihm geht? Darüber haben wir nicht gesprochen. Für Frauen komplett undenkbar.
Ja, ich lache gerade.
Für Männer gar nicht so abwegig.
Also das für unsere Hörerinnen, ich lache gerade ganz still vor mich hin, weil genau so ist das. Das habe ich auch schon so erlebt, dass ich dann gefragt habe, und was sagt dein Freund? Und dann der ungläubige Blick so nach dem Motto, was sagt der? Also so, wir haben was gemacht, wir waren zusammen, was weiß ich, um die Häuser ziehen, wir haben Bier getrunken, aber dieses, was macht der und wie geht's ihm? Ne, diese emotionale Berührtheit, die ist da gar nicht. Das, was Frauen, ich sag mal, in 6-stündigen Telefongesprächen ganz unproblematisch klären können und am Ende des Telefonats ja vielleicht immer noch keine Lösung haben, ist bei Männern offensichtlich anders. Das muss Frau dann erstmal verstehen.
Und dazu muss man nicht mal was unternehmen. Also meine Erfahrung ist auch, es gibt Freunde, mit denen man oder mit denen ich sehr tiefgreifende Gespräche führen kann zu allen möglichen Themen. Und es gibt auch Freunde in Tüdelchen, da sitzt man 6 Stunden zusammen oder geht vielleicht essen oder was weiß ich. Da muss dann gar kein ablenkendes Fußballspiel oder Kino oder sowas dabei sein, sondern wir tauschen uns 6 Stunden aus oder 4 Stunden aus. Und am Ende, wenn meine Frau die Frage stellt, worüber habt ihr euch unterhalten, ist dann wirklich so, ja, dies und das. So, weiß ich, über den Job, über Politik, über Autos, Straßen, über andere Menschen, über Kollegen oder über die Arbeit. Und man schafft es trotzdem, die eigenen Themen, die irgendwo Tiefgang erfordern, mit diesen Menschen komplett auszuklammern.
Ja.
Entweder, weil man die Erfahrung gemacht hat, da kommt nichts zurück, weil die Erfahrung gemacht wurde, das ist dem Gegenüber unangenehm, auf so Themen einzusteigen. Auch das habe ich schon erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und meine Erfahrung ist auch, ich kenne die Menschen, mit denen ich diese Abende verbringen kann. Das ist auch in Ordnung. Und ich weiß, mit welchen Menschen ich die tiefen Gespräche führen kann und wo ich meine Sorgen und Nöte auch teilen und loswerden kann zum Teil. Und diese Abende sind eben auch gut an der Stelle. So.
Stefan hat vorhin ganz am Anfang gesagt, dass Männer gerade in Krise eher dazu neigen, sich dann eine Frau zu suchen. Und wenn ich euch beiden so zuhöre, dann denke ich, brauchen sie, ich nenne das Brauchen, die setze ich jetzt auch mal eben einmal in Anführungsstriche, oder ist eine Frau vielleicht deshalb erforderlich für diese Situation, um emotionale Krise mit zu bewältigen, weil sie mit Emotionen einen anderen Umgang hat und das vielleicht auch anspricht und Ideen oder komische Fragen stellt, in Anführungsstrichen, wie es einem geht und dann doch nochmal auf die Gefühle guckt, das, was Männer im Gespräch nicht waren. Ich frage es mal so, weil ich es nicht weiß.
Gute Frage. Eine Hypothese könnte sein, Kontakt mit einer Frau ermöglicht Männern, was zu fühlen, ohne dass sie darüber reden müssen, dass sie gerade was Doofes fühlen. Ja. Also dafür müssen sie besonders emotional differenziert oder kompetent sein. So, da passiert was Schönes und das fühlt sich dann erstmal schön an. Wäre eine Hypothese. Sven denkt angestrengt nach, sehe ich. Ein Aspekt, nicht ganz jetzt zu den Frauen, aber vorhin zu dem nochmal aufgreifen, was in Männergruppen passiert an der Stelle. Männer hilft das nach meiner Erfahrung, wenn es eine gewisse Strukturiertheit gibt. Das gibt eine Kontrolle, das gibt eine Lernmöglichkeit, die gefahrlos ist, ein Stück weit. Und ich würde mal behaupten, dass in vielen Kontexten, in denen sich Männer treffen, um miteinander, untereinander zu lernen, es fast immer eine bestimmte Struktur gibt. Und genauso wie auch im Coaching. Ja? Also jemand, der ein Verfahren anbietet, sozusagen, und durch so einen Prozess leitet. Da liegt für Männer nach meiner Erfahrung häufig eine große Erleichterung drin. Dass da nicht irgendwann der Punkt kommt, wo jemand sagen muss, ach ja, ich wollte übrigens noch mal sagen, ich kann auch gar nicht mehr anders, ich bin ganz doll in Krise, hört ihr mir mal kurz zu bitte. Sondern dass es eher eine Struktur gibt, in der es einen Punkt gibt, an dem gesagt wird, ja, und jetzt kommt ein Teil, da arbeiten wir mit Emotionen. Ja. Männer arbeiten da auch gerne mit. Männer haben sie nicht einfach. Männer arbeiten damit. So wie Männer auch nicht in den Wald gehen, einfach um im Wald zu sein, sondern um Bäume zu fällen, Flüsse zu stauen, Laub zu haken, zu sägen, zu irgendwas. Einfach da sitzen und zu denken, wow, schön hier im Wald, fällt uns nicht immer leicht. Mhm.
Auf der Gedanke ist bei mir hängen geblieben aus unserem Gespräch von damals, dass sich Männlichkeit über Aktion definiert und Ausdruck von Männlichkeit ist. Da habe ich viel drüber nachgedacht und ich bin mir sicher, dass das so ist. Also ohne was tun zu können, fehlt, glaube ich, ein Teil dieses Gefühls Männlichkeit zumindest. Ja.
Und zwar in der Eigen- und auch in der Fremdwahrnehmung.
Ja.
Also ein Mann, der nur hübsch ist, zum Beispiel, das ist irgendwie hübsch. Mhm. Aber gleichzeitig wird das verachtet auch. Bonnie, du hattest vorhin was gefragt, was ich gar nicht mehr ganz genau weiß. Achso, brauchen Männer Frau in Krise? Warum?
Ja, warum? Ob das vielleicht eine Option sein kann, um einen Zugang zu den eigenen Emotionen zu bekommen an der Stelle? Oder ob das, das, was du sagtest, dieses sich nicht fühlen müssen, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Frau eher sozusagen die Tür zu den Emotionen aufmacht, weil sie schon ganz andere Gespräche führt als Männer offensichtlich.
Oder zumacht, weil sie die Gefühle containen kann, die der Mann selber nicht containen kann. Ne? Also beides geht sozusagen. Frau macht, glaube ich, für viele Männer einen Raum auf, um überhaupt über Gefühle sprechen zu können. Und ist gleichzeitig dann aber auch ein Raum, wo ein kompetentes Gegenüber ist, in Anführungsstrichen, das dann auch irgendwie weiß, so jetzt sind diese Sachen ja ausgesprochen und werden hier gerade gefühlt und vielleicht fließt sogar eine Träne, oh Gott. Frauen wissen dann aber häufiger als Männer, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wie bringt man denn das jetzt hier wieder zu einem guten Abschluss, um Gottes Willen, so ungefähr.
Ja. Genau, diese Situation halten zu können. Ne, sie können das aushalten. Ja. Ne, sie können die Emotion aushalten. Also ich habe gerade gedacht, weil ich von zu Beginn gesagt habe, bei mir darf man weinen, ich kann das aushalten. Hm. Und ich weiß noch, ich habe ja früher mit meinem jetzt geschiedenen Mann ein Anwaltsbüro gehabt, der kam da gar nicht mit klar, dass alle bei mir geweint haben. Hm. Und hat gesagt, wie, da weinen auch die Männer bei dir. Also das konnte er schlecht verstehen, das finde ich interessant. und habe gedacht, ja, das ist doch eigentlich sehr, für mich war das selbstverständlich und ich kann das genauso aushalten wie bei Frauen, da ist bei mir kein Unterschied. Na, und ich kann da, glaube ich, Räume öffnen und es fügt mir ja kein Leid zu. Na, also das, was du unter Containment verstehst, dieses, sie kann mit den Emotionen umgehen des anderen und kann auch das tragen, auch eine schwere Situation tragen und hinterher zu einem guten Abschluss bringen, sodass Mann oder bei mir auch Frau hinterher wieder rausgeht und denkt, ja, es geht wieder weiter und da ist Licht am Ende des Tunnels, finde ich irgendwie wichtig. Und ich glaube, das ist aber auch eine gute Fähigkeit.
Unbedingt, und ich glaube, es wäre auch eine gute Fähigkeit, wenn Männer das auch lernen können für sich.
Nun seid ihr beide wirklich sehr speziell. Also das darf ich jetzt mal so sagen, das ist ein Kompliment aus meiner Sicht.
Danke.
Weil aus meiner Sicht könnt ihr das. So, deshalb habe ich gedacht, dieses Gespräch ist wertvoll und wichtig für andere Männer, damit sie sich trauen, auch diesen Weg zu gehen, wenn sie in Krise sind. Was braucht man noch, wenn man in Krise ist? Was braucht man, wenn man da erstmal keinen Gesprächspartner und man hat vielleicht die Freundschaft gar nicht gepflegt und die beste Freundschaft war vorm Fernseher sitzen und Bier trinken oder gemeinsam die Serie oder Fußball zu gucken. Was braucht man dann noch? Wie nähert man sich dem Thema?
Ich glaube, Selbstwert und Selbstmitgefühl ist so ein Paar, was zusammengehört in meiner Welt und das ist was man klar haben darf und was man anschauen darf, was man entwickeln darf und wo man sich Gedanken dazu machen kann, was bedeutet das für mich und wo nehme ich meinen Selbstwert her? Also ist das an Leistung gekoppelt? Ist das an mein Gehalt gekoppelt? Ist das an mein Auto gekoppelt? Ist das an die Anzahl meiner Kinder gekoppelt oder dass es meiner Frau gut geht oder? Das kann ja so eine Frage sein, die da man sich anschauen könnte. Und Selbstmitgefühl, was für mich nicht bedeutet, ich bin weich und ich gucke mir nur Gefühle an und spreche von morgens bis abends nur über meine Gefühle, sondern ich kann mich wahrnehmen in einer Situation, wie es mir gerade geht, was ich gerade empfinde, was in mir passiert, auch was in meiner Umgebung passiert, darauf dann basierend. Ja, und das eben auch mitteilen, was da passiert. Also das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die man entwickeln kann, wenn man sie übt. Also dieses typische, man stirbt davon nicht, wenn man über Gefühle spricht oder wenn man darüber spricht, wie es mir gerade geht, nachdem ich festgestellt habe, wie es mir gerade geht. Das ist ja eine Übungssache, glaube ich, die man machen kann.
Ich finde es interessant, was du sagst. Es gibt so einen Klassiker der Männerliteratur, wenn man das so sagen kann. Ich höre mir selbst gerade zu beim Reden und denke, oh Gott, was rede ich? Gleichwohl ist das ein ziemlicher Klassiker von Robert Bly, meine ich, amerikanischer Lyriker ursprünglich mal gewesen. Der hat ein Buch geschrieben, Eisenhans, nach dem Märchen, das die Gebrüder Grimm auch überliefert haben. Mhm. Und er zerlegt das in einzelne Teile und beschreibt es als eine männliche Initiationsgeschichte. Und in seiner Wahrnehmung ist das eine Begegnung des jungen Mannes mit dem wilden Mann in ihm. Und für ihn ist das Kontakt zu einer Quelle von männlicher Kraft. Und die ist bei ihm, würde ich sagen, positiv besetzt. Und es gibt eine Stelle, ist schon sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es gibt eine Stelle, an die ich mich gerade erinnere und die geht in die Richtung, dass er sagt, der Unterschied zwischen dem wilden Mann und dem Barbaren ist, dass der Barbar seine Wunde ignoriert. Der wilde Mann untersucht seine Wunde. Und das ist ein großer Unterschied.
Weil er in die Heilung geht.
Ja, und weil er vielleicht auch den Mut und das Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes aufbringt und entwickelt hat, auszuhalten, wahrzunehmen, ich habe da eine Wunde. Mhm. Ja, fuck. Oh, das müsst ihr wahrscheinlich rausschneiden.
Nein.
Aber das ist genau das, unser Thema am Anfang, ja, Machtlosigkeit. Männer mögen Machtlosigkeit nicht. Und Schwäche ist Machtlosigkeit. Eine Wunde zu haben und es wahrnehmen zu müssen, ist eine Schwäche, ist eine Machtlosigkeit. Männer mögen das nicht bei sich und sie haben auch Schwierigkeiten damit bei anderen Männern. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum es Männern oft schwerfällt, sich um andere Männer zu kümmern, die weinen. Ja. Wenn ich Frauen, Freundinnen von mir erlebe, die weinen, und da sind andere Freundinnen da, das ist ein Standardvorgehen. Das ist überhaupt kein besonderer Vorgang. Ja? Jeder weiß, was zu tun ist. XY weint, zack, alle haben da ihre Routinen. Ja? Wenn Karl-Peter am Stammtisch auf einmal weint, also dann sind da nicht so viele Routinen. Ja, dann Klaus und Manfred und so und Uli, die gucken sich so ein bisschen an und denken, okay, worst case scenario, was machen wir denn jetzt? Ja, so, ich überzeichne, aber im Kern ist da was dran, denke ich. Und diese Dinge haben immer was mit uns innen zu tun, aber auch mit dem, was wir außen sehen. Und in beide Richtungen gibt es Raum nach oben.
Ja, ein weiterer Faktor, der mir einfällt, ist Grenzen setzen, nicht? Das ist was auch vielen Männern schwerfällt aus meiner Beobachtung. Und insbesondere in einer Trennungsphase oder nach der Trennung, wenn ich in Richtung der Kinder denke, ist es was vielen Männern schwerfällt. Also dieses Thema schlechte Gewissen, weil ich die Frau vielleicht verlassen habe, kann die Mutter das überhaupt alleine? Vielleicht stehen da Drohungen im Raum, die das Ganze untermauern. Da sind eben viele Männer bereit, Ja zu sagen, wo sie eigentlich Nein sagen sollten und nochmal hinschauen sollten. Ist ein Verhalten, was man auch lernen darf, sich Grenzen zu setzen und diese Grenzen anzuerkennen und auch darauf zu bestehen, dass diese Grenzen eingehalten werden. So, und das setzt natürlich voraus, dass ich auch frühzeitig gelernt habe, dass Grenzen in Ordnung sind und Grenzen akzeptiert werden. Also im Grunde darf ich da auch wieder bei den Eltern anfangen, die eben die Grenzen der Kinder akzeptieren. Das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind gesunde Grenzen entwickelt und diese Grenzen eingehalten werden, dann darfst du damit anfangen, wenn du ein kleines Kind hast, die Grenzen deines Kindes zu akzeptieren. So, also das ist ja ein Kreislauf letztendlich an der Stelle. Also ganz früh können wir da schon die Basis für gesunde Grenzen setzen, bin ich überzeugt.
Unbedingt. Und auch da wieder, das sind die Grenzen in mir und auch nach außen. Soweit ich mich erinnere, bei Robert Bly gibt es auch irgendwo noch so einen zweiten Satz. Der geht sinngemäß so, dass ein Mann erst dann zum Mann wird, wenn er lernt, das nicht mehr zu brauchen, was er unbedingt haben will. Schöne Aussage, vielleicht auch im Kontext mit Trennung, mit Krise. Immer ein Learning, das man nicht haben will, wenn man es kriegt. Und häufig eins, bei dem man 10 Jahre später sagt, das war das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ich sterbe.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Learning auch fürs ganze Leben. Wenn du es geschafft hast, nichts mehr haben zu müssen, dann bist du wirklich frei. Und alles andere ist Ego.
Amüsanterweise, vielleicht an die Männer, die uns gerade zuhören, es ist ja auch so, dass nach meiner Erfahrung jedenfalls Männer für Frauen attraktiver werden, wenn sie Grenzen wahren können. Wenn Partnerinnen merken, ich habe ihn in der Hand. Ja, ich schnipse einmal, wenn ich möchte, und er macht alles, was ich will, denn er will mich. Ja, so sehr, dass er sich dafür aufgibt. So sehr, dass er seine Mission dafür aufgibt. Vielleicht hat er nicht mal eine Mission. Ich glaube, übrigens, eine Mission im Leben zu haben, ist für Männer hilfreich. Vielleicht sogar absolut notwendig. Und gleichzeitig starke Frauen finden das nach meiner Erfahrung attraktiv und cool, wenn sie merken, da ist ein Mann, mit dem kann ich nicht machen, was ich will. Der kann... Der so ein Standalone-Ding auch. Ja. Und der hat Überzeugungen und vielleicht nicht die schlechtesten und der kann Nein und Stopp sagen. Und das gibt Menschen in seiner Umgebung Sicherheit. Das gibt Kindern Sicherheit, das gibt Partnerinnen Sicherheit, das gibt, glaube ich, auch Freunden Sicherheit.
Und ich denke, das ist eine Frage von Selbstwert, Selbstvertrauen. Wenn man darüber spricht, erstens über Grenzen setzen, aber auch über dieses, wie stehe ich da und habe ich, du hast gesagt, eine Mission. Ich würde die Mission, ich kann das Wort, für mich würde ich es übersetzen mit Lebenssinn, welches ist sozusagen, was möchte ich gerne erreichen, an Zielen für mich persönlich. Und vielleicht sind das mehrere. Und das heißt ja nicht das dicke Auto, das heißt ja auch vielleicht nicht das große Haus. Das kann sein, dass das mein Sinn ist, aber es kann ja auch sein, dass es sich dann ändert. und einfach etwas habe, sozusagen, worauf ich zusteuere und das auch gerne erreichen möchte und das auch für mich klar habe, mit Rolle klar habe, mit Werten klar habe, all das, was dahinter steckt.
Ich habe durchaus mit Männern gearbeitet, die dicke Autos und dicke Häuser hatten. Und die todunglücklich waren und gemerkt haben, das ist halt nicht das, was mit Sinn gemeint ist am Ende des Tages.
Ja, genau. Also so, das sehe ich auch so. Dass vielleicht eher so dieses, was wir sagen, das Freiheitsgefühl ist, das Abenteuer, vielleicht bei Männern auch nochmal dieser Abenteuerfaktor. Wie bekomme ich mein letztes Abenteuer, wenn ich noch die Familie dabei habe? Oder verstehe ich das an der Stelle falsch? Weil ich denke auch, dass materielle Dinge alleine nicht glücklich machen. Es ist schön, sie zu haben, aber sie sind nicht unser Lebensglück. Und sie sind nicht mein Selbstwert.
Männer mögen ein Stück weit Risiko, wenn es gut läuft. Und ich glaube, dass es ihnen auch oft ganz gut tut, in einem kalkulierten Maß. Das, was ich meine mit Mission, hat, glaube ich, mehr was damit zu tun, mit der Frage, für was übernehme ich Verantwortung? Was habe ich in der Welt gefunden, dass ich für eine Idee, eine Sache, eine Notwendigkeit, eine Not halte, die so wichtig sein kann, dass ich meine ganze Kraft, die ich als junger Mann habe, und wenn es gut läuft, auch noch ein bisschen später, dem widmen möchte. Also ganz platt biologisch, früher hatten Frauen mit 20 zwei, drei Kinder. Mindestens. Da stellte sich in einem bestimmten Kontext nicht unbedingt die Frage, wo ist mein Purpose, wo ist meine Verantwortung in der Welt, weil der hat sich sofort hörbar gemacht. Männer mussten da, glaube ich, häufig eine Entscheidung treffen und müssen es heute auch. Theoretisch kann man einfach weggehen. Das ist ja das, was wir heutzutage auch ganz viel erleben. Ja, die Kinder, Aufklärung, Emanzipation, alles wichtige Themen. Und das, was wir in der Praxis doch erleben, wenn wir Familienrecht machen, wenn wir Trennungen erleben, die Kinder bleiben fast immer bei der Frau.
Also so, ich würde sagen, in der modernen, sich wandelnden Trennungszeit haben wir tatsächlich auch den Vater vielfach mit in der Verantwortung. Das Wechselmodell ist ja, sag mal, in aller Munde und es wird auch tatsächlich viel gelebt. Also so auch meine Erfahrung jetzt bei mir im familienrechtlichen Bereich, dass da tatsächlich ein Umdenken ist und auch der Vater gerne auch die Verantwortung mit übernehmen möchte für diesen Bereich.
Da merke ich, glaube ich, gerade, dass ich 10 Jahre aus dem Geschäft raus bin und vielleicht ein paar Entwicklungen nicht mitbekomme. Und ich glaube, das ist eine wichtige Entwicklung für Männer und für ihre Kinder.
Ja. Wir beide haben schon in anderen Podcast-Folgen die Bedeutung von Spiritualität in Krise angeguckt. Das würde ich mir jetzt gerne auch für Männer. Spiritualität, hat die eine Bedeutung? Was bedeutet das für Männer in Krise? Kann das Halt geben? Ich würde denken, für Frauen wäre das ein Faktor. Es ist gut, etwas zu haben, was größer ist als ich. Oder wenn man, wir hatten eine unserer letzten Folgen war die Religionsfolge, dass wenn man kirchlich mit verankert ist, dass man dort Halt findet in einer Gemeinschaft vielleicht auch und auch in einer Glaubensgemeinschaft findet, wie auch immer.
Auch da, glaube ich, muss man das differenziert sehen. Ich glaube, nach meiner Erfahrung kann Spiritualität eine unfassbar wichtige Quelle von Verbindung sein. Verbindung zu mir selbst, Verbindung zu anderen Menschen, Verbindung zur Welt. Und ich glaube, man muss da halt wirklich differenzieren. Nicht alles, was irgendwie religiös ist, ist gesund.
Ja. Und Spiritualität kann ja auch dieses Ziel sein, für das es sich lohnt, loszulaufen. Das, was du gerade in dem Punkt davor angesprochen hast, das kann sich ja daraus ergeben. Und wenn ich mich mit spirituellen Themen beschäftige und für mich, weiß ich, Themen wie ein Seelenplan, wie die persönliche Entwicklung oder sowas in den Vordergrund stelle und das als Ziel habe, was ich verfolge, dann kann das ja auch etwas sein, für das es sich eben lohnt, loszulaufen oder morgens aufzustehen.
Unbedingt. auf einer bestimmten Ebene ist das genau das Thema. Was ist meine Mission? Das war meine echte Mission. Ja, nicht, wie groß ist mein Auto? Ja, mein Auto kann ein Teil dessen sein, was auf dem Weg zum Erreichen meiner Mission passiert. Ja, aber das ist ja kein Sinn. Das ist nichts, wo ein Mann sagen kann, dafür lebe ich am Ende des Tages. Ja. Was anderes kann sein, wenn ein Mann sagt, ich übernehme Verantwortung für meine Kinder. Ja. Dann kann es sein, dass er losgeht und arbeiten geht und sagt, ja, für mich, ich brauche das Ganze gar nicht, aber ich möchte, dass die gut leben können. Oder meine Frau oder was auch immer. Das ist aber was ganz anderes. Und Spiritualität, was auch immer ein Mensch, ein Mann da für sich findet, individuell, glaube ich, dass der Aspekt total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass gerade ich als Mann mit ganz viel Aggressionspotenzial, mit Kraft, mit allem, was so ein Mann hat und mitbringt, dass ich nicht das Nonplusultra bin, sondern dass es etwas gibt, das ist größer als ich. Und Männer, die das nicht tun und etwas finden, was liebevoll ist und größer als sie und wert zu leben, die sind gefährlich, leider. Und so wollen wir auch nicht sein als Männer.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass du hier warst für den Austausch, für die tollen Gedanken und vielen neuen Denkanstöße, die du uns und auch den Hörern gegeben hast. Du bist auf dem Weg in einen eigenen Podcast, haben wir im Vorgespräch besprochen. Also auch den, wenn es denn soweit ist, sage ich mal, werden wir auf jeden Fall hier mit verlinken. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann hier nochmal wieder und gucken uns den Podcast dann nochmal zusammen an. Also
sehr gerne.
Vielen Dank an der Stelle.
Ja. Ich bedanke mich für die Einladung und auch für alles, was ich von euch heute gehört habe. Da ist, glaube ich, viel mit drin und viel mit bei. Und da werden wir, da bin ich mir sicher, auch in Zukunft noch ein, zwei Mal drüber reden und uns austauschen und weiter diskutieren.
Ja. Absolut, ja.
Danke.
Und du hast gehört, Resilienz ist kein Mythos und keine geheimnisvolle Fähigkeit, die eben nur für einige wenige Männer da sind, sondern ja, man kann sie trainieren, man kann üben mit Selbstwahrnehmung, mit Kommunikation. Du darfst dir deine Gefühle anschauen, soziale Kontakte pflegen und ja, man kann viel machen. Du bist nicht allein. In diesem Sinne, das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.